Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Und zu Gast ist eine große deutsche Schriftstellerin aus Rumänien, nämlich Herta Müller. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Frau Müller. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ich habe das Rumänien gerade so betont, weil unser Gespräch am 25. Dezember gesendet wird. Und das ist der 30. Todestag des Diktators Ceausescu. Der wurde an dem Tag in einem Schnellverfahren zum Tode verurteilt und erschossen. Erinnern Sie sich noch, wo Sie waren, als Sie diese Nachricht erhalten haben?
Ja, ich war in Berlin. Gott sei Dank war ich nicht mehr in Rumänien, sondern hier in Berlin. Und diese Hinrichtung war für mich sehr schrecklich. Das heißt, ich glaube, bei mir haben sich die Gefühle so durcheinander gewirbelt, dass ich hatte ja einen unglaublichen Weinkrampf. Und erstens habe ich immer viele Jahre gedacht, ich überlebe den nicht. Als es mit Verfolgung und Angst und so täglich zuging, dann habe ich ihm natürlich damals theoretisch jeden Tag den Tod gewünscht. Und dann wird er hingerichtet. Damals sah er aus wie ein Bauer. Diese Hilflosigkeit, auch sie, die Frau von ihm, Elena Ceausescu, die verrutschten Kleider, sie hatte so ein seidiges Kopftuch, ein Pelzkragen und stechenden Blick vor Angst. Und er war unrasiert. Und also zum ersten Mal waren die sahen sie nicht so monströs aus wie 30 Jahre lang. Das war, eigentlich habe ich es mir gewünscht. Andererseits wusste ich bin gegen die Todesstrafe. Und das muss man dann mal im Kopf zusammen aushalten.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Herta Müller. Sie wurde 1953 in Rumänien geboren, ging 1987 in die Bundesrepublik Deutschland. 2009 erhielt Herta Müller den Literaturnobelpreis. Blicken wir nochmal zurück auf die Revolution oder auf den Putsch in Rumänien. Das war ja im Dezember 1989. Sie lebten damals seit 2 Jahren in Deutschland, in West-Berlin. Das war ja insgesamt ein aufregender Herbst und Winter. Also Ungarn öffnete die Grenze, in Berlin fiel die Mauer und schließlich als letzte revoltierten dann die Rumänen. Waren das für Sie so insgesamt vielleicht doch auch Monate des Glücks?
Naja, ich meine, selbstverständlich, dass die Mauer gefallen war oder Ungarn die Grenze öffnete. Ich meine, das hatte gar nicht so direkt damit zu tun, denn in Rumänien hat es niemand erwartet, weil der noch so fest im Sattel saß und es gab überhaupt keine Anzeichen. Und Rumänien war ja das finsterste Land in Osteuropa, auch von der Verelendung ausgehend, der Verwahrlosung der Bevölkerung durch diese Armut und dass es nur noch nicht einmal Grundnahrungsmittel gab, keine Heizung seit Jahren. Und dann kam diese Aufruhr, dass fing dann in Temeswar an, das war ja die Stadt, wo ich gelebt habe, auch 20 Jahre lang. Und dann wurde das ja dort auch noch niedergeschlagen. Ich meine, in Temeswar sind ja hunderte Leute erschossen worden. Also die Leute die haben das buchstäblich psychisch nicht mehr ausgehalten.
Also Sie sehen jetzt gar keinen Zusammenhang zwischen dem des Eisernen Vorhangs insgesamt und den Ereignissen?
Natürlich gab es einen Zusammenhang, aber es hat ihn keiner erwartet, weil halt die Situation in Rumänien so verzweifelt war. Es ist etwas gekippt. Also es hatte sich nicht vorbereitet. Es gab ja auch keine, in Rumänien gab es ja auch keine Dissidenz. Es gab keinen Widerstand, der den Namen verdient oder immer nur einzelne Personen. Es gab keine Solidarność und es gab auch keinen Václav Havel oder es gab auch keinen Samizdat. Wir mussten ja jedes Jahr mit der Schreibmaschine zur Geheimpolizei, die Schreibmaschinen wurden alle jedes Jahr eingetragen. Wir mussten alles mit alle Buchstaben und Zahlen tippen und dann, das waren ja alles dafür vorgesorgt, dass man nichts machen kann, dass man sofort erfasst worden wäre. Und darum hat man es nicht erwartet.
Sie wurden, wie gesagt, in Rumänien geboren. Gehen wir mal ein bisschen zurück, blicken wir mal auf Ihr Leben, Frau Müller, in Nizkidorf im Banat. Das ist das Gebiet so einer deutschen Minderheit. Und es gibt ein wunderschönes Hörbuch von Ihnen. Die Nacht ist aus Tinte gemacht. Und nehme das mal raus. Da liegt so ein Plan, so eine Karte ist dabei. Einmal von dem Banat, da sind so die Dörfer verzeichnet mit den die deutschsprachigen Dörfer. Und auf der Rückseite ist ein Plan Ihres Heimatdorfes. Und ich habe mich wirklich erschrocken, als ich das gesehen habe, weil das ist komplett alles schnurgerade und rechtwinklig. Die Hauptgasse, dann gibt es die Zwerchgasse, die Judsgasse, Vordergasse, Kirchgasse, Hintergasse. War das überall in den deutschen Dörfern so, wie auf so einem Raster?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, es war auch verschieden. Aber ich habe keine Ahnung, warum das so angelegt. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, dass das jetzt, und es war halt übersichtlich. Das war nicht das Problem. Das Problem war die Mentalität.
Ja, ja. Ich habe jetzt noch mal einige Ihrer Texte noch mal gelesen vor diesem Interview. Und ich muss sagen, ich war aufs Neue erschüttert von dieser, ja, wie soll ich sagen, von dieser alltäglichen Brutalität. Also der Zweite Weltkrieg war ja ein paar Jahre erst vorbei und der scheint aber in den Menschen immer noch fortgelebt zu haben.
Naja, das war ja auch nichts Ungewöhnliches. Ich meine, hierzulande hat man auch ziemlich lange mit denen zu tun gehabt, die am Zweiten Weltkrieg beteiligt waren oder auch für Hitler waren. Und das konnte man ja nicht, Mentalitäten verändern sich ja nicht, indem eine Sache abgeschlossen ist. Und das war halt in Rumänien durch diese Isolation der Minderheit. Rumänien war ja ein faschistischer Staat mit Antonescu an der Seite von Hitler.
Bis 1944,
ja. Also bis kurz vor Kriegsende. Und in Rumänien waren die ganzen Gesetze, die überall waren, wo die Nazis waren. Also es gab die Rassengesetze, es gab die Pogrome, die jüdische Bevölkerung, die sehr, sehr groß war. Ich habe mal gesehen in Yad Vashem, nach Polen hatte Rumänien die meisten Juden. Und die wurden auch alle entweder deportiert oder umgebracht. Und das Konzentrationslager in Transnistrien war unter rumänischer Leitung. Und insofern, und die deutsche Minderheit ging dann noch näher an die Sache ran. Sie liebte den Führer. Und dann gingen die als Wehrmachts- oder SS-Soldaten zu Hitler und die anderen waren mit Antonescu auch in Stalingrad. Also das war gehüpft wie gesprungen. Und das war also eine Mentalität und diese Mentalität war auch in Rumänien, die wurde nicht angesprochen, denn Rumänien hat seine wirkliche Geschichte geklittert nach 1945 und hat seine Beteiligung an den Verbrechen der Nazi-Herrschaft geleugnet. Und wir hatten in den Schulbüchern, wir waren immer an der Seite der siegreichen Sowjetarmee, was aber gar nicht stimmte. Und die Leute wussten das ja. Und insofern war das eine gegenseitige, sture Haltung. Die Deutschen und die Ungarn wurden dann verantwortlich gemacht nach 1945 und die Rumänen haben so getan, als wären sie bei den Alliierten gewesen. Und das hat natürlich die Bevölkerung der Minderheit auch nicht da, gerade dazu gebracht, sich zu ihrer Schuld zu bekennen. Wir waren dann immer die kleinen Nazis und die kleinen Hortis, die ungarische Minderheit. Und die Rumänen waren auf der Seite der siegreichen Sowjetarmee. Und das hat ja alles nicht gestimmt.
Ich wollte jetzt überhaupt nicht leugnen, dass auch in Deutschland zum Beispiel in den 50er Jahren, also das immer noch sehr autoritäre Strukturen waren. Aber mir scheint trotzdem bei Ihnen, also auf jeden Fall, oder Sie beschreiben es besonders eindrücklich, ich fand es wirklich erschütternd. Ihre Mutter schlägt sie täglich, ihr Vater trinkt.
Ja, das sind dann die Enklaven. Nazi. Die Enklaven sind ja auch immer wahrscheinlich noch mal 150-prozentig. Ich meine, das sieht man ja hierzulande auch. Wir haben türkische Enklaven, die sind natürlich konservativer, als man es in dem Land wäre, aus dem man kommt. Das ist halt so, das ist ja sehr oft so.
Ihre Mutter war ja auch 5 Jahre im Arbeitslager. Das mag auch also manche ihrer Grausamkeiten erklären. Aber der Priester auch, als ich es gelesen habe, der sagt, Lippenstift ist aus dem Blut von Flöhen gemacht.
Ja.
Und hat sie dann auch mal geschlagen, als sie gewagt haben, irgendeine falsche Frage zu stellen. Auf jeden Fall, das Kind, das Sie beschreiben, lebt in ziemlicher Einsamkeit und auch in Angst. Ja. Hatten Sie auch
Ja, meine
Freunde?
Eltern waren, glaube ich, beide ich würde nicht sagen traumatisiert, aber kaputt. Meine Mutter hatte das Lager im Kopf, das habe ich damals nicht gewusst. Ich hätte das nicht formulieren können, dass sie eine Beschädigung hatte. Und mein Vater aus dem Krieg. Und das waren diese Heimgekehrten. Die einen aus dem einen kriminellen Zusammenhang mit Hitler, die andere aus der Unschuld in das Deportationsgebiet in der heutigen Ukraine, wo heute der Krieg in der Ukraine ist, im Donetsk-Becken. Ich habe immer gedacht, meine Mutter musste für die Verbrechen meines Vaters zahlen. Meine Mutter war damals 17 Jahre alt und war in keinem Krieg. Und das haben die Sowjets verlangt damals, dass man die deutsche Minderheit zum sogenannten Wiederaufbau in die Sowjetunion, in diese Arbeitslager schickt. Also das haben nicht die rumänische Regierung sich ausgesucht, sondern die Sowjets haben die Deutschen verlangt.
Das wussten Sie ja als Kind alles nicht. Sie haben Kühe gehütet, Sie haben sich mit den Pflanzen angefreundet und mich hat erschüttert, es gibt auch immer mal so kleine Hinweise darauf, dass das Kind schon, also schon, dass das Kind sterben wollte.
Ja, aber das sieht man heute so dramatisch. Ich weiß nicht, wie die 50er Jahre in Deutschland waren. Also ich glaube, Zärtlichkeiten oder Spielen oder Kindeswohl oder was heute so als alltägliche Sache selbstverständlich ist, das gab es nicht. Und es gab keine Zärtlichkeiten. Man hat gar kein Vokabular für Gefühle. Es gibt nur Begriffe im Dialekt, in diesem Banatschwäbischen, für die äußeren Dinge.
Aber ein Kind, das sterben will?
Ja, das habe ich oft gedacht, weil ich nicht wusste, wo ich hingehöre. Weil mein Vater war ja auch Alkoholiker. Zwischen meinen Eltern, die Beziehung war sehr problematisch. Meine Mutter hat geschrien wie verrückt. Mein Vater hat gebrüllt, geprügelt. Meine Mutter hat mich geprügelt. Ich meine, der Tod war auch sehr präsent im Alltag. Man hat die Toten ja in den Häusern gehabt. Man hat die 2 oder 3 Tage aufgebahrt gehabt in den Zimmern. Man ist zu allen, fast allen Beerdigungen gegangen, weil man sich kannte. Das Dorf war überschaubar und klein. Das heißt, Sterben war nicht so etwas Problematisches. Außerdem, dass die Beziehung zu den Tieren, ich musste jede Woche 2-mal ein Huhn schlachten. Und das war auch Sterben. Ich konnte zum Beispiel Schweineschlachten nicht hören. Dieses starke, starke Schreien der Schweine. Ich habe mir die Decke über den Kopf und habe Angst gehabt. Aber so ein Huhn, oder ich meine, das war kein Problem. Und insofern war das Sterben, war Sterben, und es gehörte dazu. Viel mehr, als man sich das heute vorstellen kann. Natürlich habe ich darunter gelitten.
Das erste Buch, das Hertha Müller überhaupt veröffentlichte, heißt Niederung. Das ist ein Band mit Erzählungen über das Leben der Banater Schwaben in Rumänien. Das ist 1982, ich glaube, ziemlich zensiert in Rumänien erschienen. 1984 dann in gekürzter Fassung in der Bundesrepublik. Sie schildern darin eben ihre Kindheit auch, verschiedene Dorfszenen, dieses ja, harte Leben, auch viel Missgunst und Neid, gibt es auch Kontrolle, alles, was Sie gerade auch erzählt haben. Und zugleich finde ich so bemerkenswert, dass also auch in Ihrem ersten Werk die Erzählweise selbst ist so ungemein sinnlich. Also ich zitiere einfach mal 2 Sätze. Es ist Winter, es hat geschneit und Sie schreiben: Die Wagen, die aus dem Dorf fuhren, kamen von den Wegen ab. Große, glänzende Krähen scharten ihre Nester aus dem Schnee. Die Bäume froren durchsichtig und kahl an den Himmel an. Also auch wenn das so ins Fantastische geht, sie bleiben immer ganz nah an dem, was man sieht. Also ich sperrte die Nacht in den Hof. Die Tür war von innen warm und trocken.
Ja, weil ich glaube, Angst, also ich war ja, das war Angst, aber die habe ich auch gar nicht als Angst empfunden. Oder ich war einsam. Ich war ein Einzelkind, ich war einsam und ich musste immer viel arbeiten. Also ich hatte nicht viel Zeit zum Spielen oder dass ich hätte den ganzen Tag rauslaufen dürfen, mit anderen Kindern mich treffen. Und das durften andere Kinder auch nicht. Und insofern, wenn man Einzelkind war, war man sehr viel allein. Ich hätte aber auch kein Wort dafür gehabt. Und das war mir auch gar nicht bewusst. Die Niederungen sind natürlich aus der Perspektive eines Kindes geschrieben, aber aus der Sicht von damals einer Erwachsenen. Insofern die Wahrnehmung, die hatte ich wahrscheinlich schon damals, aber ich hätte das nicht in Wörtern ausdrücken können, sondern ich habe es nicht formuliert. Ich hatte es im Kopf als Gefühl und als Bild vielleicht. Und Einsamkeit und Angst macht große Augen. Und das wissen wir doch heute auch bei allen Gefühlen, die an eine Grenze führen, dass sich unsere Umwelt verändert, weil wir den Blick, unser Blick wird anders. Und das ist, Bedrohung macht den Blick anders. Das ist auch, naja, Schönheit des Schreckens. Denn das, wenn man nicht in dem Schrecken, nicht mehr im Schrecken drin ist, dann kann man das sogar als schön, was immer schön bedeutet. Schön ist ja auch ein sehr diffuses Wort. Für alles Mögliche benutzen wir das, weil wir kein anderes Wort haben. Aber ich habe damals in den Niederungen habe ich das schon im Nachhinein so, ich habe es nachempfunden.
Also es gibt ja auch Ausdrücke, die Sie dann da in den Niederungen gebrauchen und später immer mal wieder sowas wie Friedhöfe machen zum Beispiel. Also für Leute, die andere Menschen töten, Friedhöfe machen. Oder es gibt dann das Herztier, also so heißt dann ja Ihr zweiter Roman, oder Augenhunger. Ich habe so den Eindruck, Sie beobachten die Dinge auch ganz genau und die Phänomene der Natur und die Gefühle und dann setzen Sie, oder Sie nehmen die Wörter dafür auch sehr ernst und setzen das dann neu zusammen.
Ja, ich glaube, auch gerade in diesem Dorf, in dieser Einfachheit, ich meine, Sprache war knapp, man hat nicht viel geredet über Dinge, die nicht sein mussten, aber dadurch, wie soll ich sagen, dadurch entsteht auch eine Art, eine unbewusste, eine ahnungslose Art von Benennung, die sehr, sehr schön ist, die poetisch wird. Das ist zum Beispiel das mit dem Herztier. Das alles, zum Beispiel hat meine Großmutter gesagt, dass alles, was man vom Huhn isst, das im Körper eine andere Wirkung hat. Also wenn du die Füße isst, die hat man gegessen, ist ja eine Delikatesse, dann kann man gut gehen. Und man hat den Kopf gegessen und den Kamm vom Hahn und dann wird man stolz. Und dann, ich habe das Herz gekriegt von dem Huhn, damit ich ein guter Mensch werde. Und insofern, das war Poesie. Und diese Poesie, diese ahnungslose Poesie, das ist mir damals natürlich nicht bewusst gewesen. Aber eben danach, als ich mal mit Sprache zu tun hatte und die zeitliche Distanz hatte und in der Stadt war und älter war, ist mir das alles bewusst geworden. Ich habe den Dialekt nicht gemocht. Aber es gab dann diese Dinge, wo ich geglaubt habe, die sind sehr, sehr schön. Und der Aberglaube ist so schön. Wenn man sagte auch, man soll keine Schwalbe töten, sonst gibt die Kuh rote Milch. Bitte? Was für eine Logik ist das? Und, oder die schwarze Katze und das Unglück. Oder, fand ich ganz großartig. Und dann habe ich das auch immer, ich habe ja dann auch Rumänisch gelernt in der Stadt, dann habe ich das immer verglichen, der Aberglaube der rumänischen Sprache und der Aberglaube des Banates, des Deutschen. Und das war oft grundverschieden. Und das hat sich ständig gegenübergestellt von selbst. Und das waren so Sachen, die haben sehr viel Poesie. Und es ist ja das Schöne ist ja diese Unschuld an der Poesie, weil sie es nicht weiß. Darum ist sie ja so schön. Und man könnte sogar sagen rein. Ne? Sie ist so, sie hat von sich selbst keine Ahnung, dass sie Poesie ist. Und darum fand ich das im Nachhinein so schön, ja.
Und Hertha Müller strahlt, wenn Sie das jetzt sehen könnten. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und zu Gast ist die Schriftstellerin Hertha Müller. Wir kehren nochmal zurück nach Rumänien, Frau Müller, in die 70er und 80er Jahre. Von diesen erzählt eben auch der Roman Herztier. Die Ich-Erzählerin wohnt da mit 5 anderen jungen Frauen in einem Zimmer, in einem Wohnheim, alles Studentinnen. Und eines Tages wird eine von ihnen, die heißt im Roman Lola, erhängt im Schrank gefunden. Und dann wird sie posthum aus der Partei ausgeschlossen, weil diese Tat verachtet wird. Hat es sowas wirklich gegeben?
Ja, ja. Das hat es gegeben. Das war an der Uni, weil das war damals eine sehr undurchsichtige Geschichte. Ich glaube, das hat man damals so erzählt, die Frau war, glaube ich, lesbisch, diese Studentin. Und wahrscheinlich hatte der Geheimdienst das auch herausgefunden. Und für Homosexualität gab es ja in Rumänien Gefängnis bis 89. Und sie war Parteimitglied. Und das war natürlich auch, das hat man dann gesagt, das ist eine Schande für die Partei. Und es war auch, es ging sogar so weit.
Selbstmord als Schande für die Partei.
Ja, es ging sogar so weit, dass man gesagt hätte, sie hätte es doch woanders machen können. Also dass es halt im Studentenheim stattfand und dass es innerhalb dieses Heims, das wurde ihr auch vorgeworfen. Und es war alles, es gab keine Gnade, kein Mitleid. Also das war diese Ideologie, die wollte sich nur selber schützen. Und dann hat man auch ein Exempel statuieren wollen und hat dann auch das gemacht, um ein Exempel zu statuieren und zu sagen, es soll ja keinem mehr einfallen, wenn er Suizid macht, nicht bei uns in der Universität, sondern irgendwo, das geht uns da nichts an. Und Suizide waren ja auch, ich hoffe nur, dass sie es selbst gemacht hat. Denn inszenierte Suizide waren ja auch an der Tagesordnung als Methoden des Geheimdienstes, um Leute loszuwerden. Es gab die inszenierten Erhängungen, es gab die Fensterstürze, es gab die aus dem Zug gesprungen angeblich oder gesprungen worden, ertrinken. Das waren alles, Suizide waren immer ein Instrument des Geheimdienstes, um Leute umzubringen und das als Suizid zu kaschieren, ja.
Sie haben in Temeswar, glaube ich, Ihr Abitur gemacht, ne? Und dann da auch studiert, dann später auch gearbeitet. Und in Ihrer Tischrede zum Literaturnobelpreis vor 10 Jahren, da sprachen Sie auch von Ihren damaligen Freunden, von der Aktionsgruppe Banat. Das war so eine Gruppe junger deutschsprachiger Schriftsteller, Autoren, Dichter. Und sie sagten, ich zitiere mal, ohne sie hätte ich keine Bücher gelesen und keine geschrieben. Noch wichtiger ist, diese Freunde waren lebensnotwendig. Ohne sie hätte ich die Repressalien nicht ausgehalten. Also die Repressalien des rumänischen Geheimdienstes Securitate. Wie sind Sie dann überhaupt in dessen Visier geraten, Frau Müller?
Ach so, nach und nach. Ich war ja schon mit den falschen Leuten befreundet. Ich war mit diesen Leuten befreundet. Die kannte ich zum Großteil schon aus dem Gymnasium. Und dann haben die Bücher gelesen und hatten Bücher, die es nicht im Land gab, die man sich besorgt hat über Verwandte.
Die Freunde.
Ja. Und in dieser Gruppe, ich gehörte am Anfang ja nur so als Gruppi dazu, weil ich diese Bücher mit auch gekriegt habe zum Lesen. Dann gab es in Bukarest, Gott sei Dank, ein Goethe-Institut. Das hatte Ceausescu in einer schwachen Stunde in den 60ern mal genehmigt, wahrscheinlich um zu zeigen, was für eine großartige Minderheitenpolitik er macht. Und dann gab es das aber und da wurde man zwar fotografiert, wenn man reinging und rausging, aber also unser einem war das egal. Wir hatten sowieso nichts zu verlieren. Und da hat man sich aus der Bibliothek Bücher nehmen können, weil man die Bibliothekarinnen kannte. Und die musste man dann aber auch zurückbringen. Und da sind wir mit dem Zug dann hingefahren, haben die Bücher geholt, eine große Tasche und dann wieder zurückgebracht. Weil mit der Post hätte natürlich die Post das hintertrieben, damit wir als unzuverlässig gelten und keine Bücher mehr bekommen. Insofern hatten wir Bücher auch aus dem Goethe-Institut und wir hatten alles auch an Literatur, das dort in der Bibliothek stand. Und da haben wir auch die Bücher gelesen, die wichtig waren, die man auch hierzulande in Deutschland damals gelesen hat. Und das war für uns das Allerwichtigste und für mich auch. Und diese Leute waren die einzigen, die haben darüber gesprochen und wir haben alle darüber gesprochen und das waren die Situationen, in denen ich so sein konnte, wie ich gerne gewesen wäre, wie ich gerne war und das waren die Leute, die unter denen habe ich mich gut gefühlt und das war eine Insel im Land, das war etwas, was es sonst nicht gab. Und die Leute hatten alle Schwierigkeiten mit dem Geheimdienst, also zum Teil Exmatrikulationen, Studenten aus dem Hausarrest, der Verhaft, das war alles schon vorhanden, Verhöre. Und insofern, ich gehörte ja schon zu denen dazu, insofern war ich ja schon in die falsche Gruppe geraten und man wurde ja als Gruppe gesehen. Und dann war es nur noch eine Frage der Zeit, als ich dann in der Fabrik gearbeitet habe nach dem Studium, in so einer Maschinenbaufabrik als Übersetzerin, um Fachbücher aus dem Deutschen ins Rumänische zu übersetzen für die Arbeiter in der Halle, Kräne und hydraulische Pressen und was weiß ich was. Insofern war das nur noch eine Frage der Zeit und dort haben sie dann versucht, der Geheimdienst, mich zu erpressen und wollten mich natürlich dann nicht für die Fabrik.
Also anwerben als
Spitzel. Anwerben, ja, als Spitzel. Aber dieser Typ, der mich damals in der Fabrik mehrmals drangsaliert hat, der war gar nicht für die Fabrik zuständig, der war für Literatur zuständig oder für Kultur. Das habe ich dann von anderen Leuten gehört. Also man hat es über diesen Weg versucht und hat gedacht, wenn man mich aus der Fabrik rausschmeißt und ich hätte keinen Arbeitsplatz mehr, dann hätte hätte ich doch gar nicht die Möglichkeit, das zu verweigern. Und dann bin ich einfach, ist die Erpressung noch wirksamer. Und das war natürlich klar, dass ich mit denen mal zu tun kriege. Und dann habe ich auch noch angefangen, selbst zu schreiben. Ne? Und das war also, aber das wäre wahrscheinlich sogar passiert, wenn ich nicht selbst geschrieben hätte, schon nur um mich. Ich habe das ja damals gar nicht verstanden. Erst als ich in Deutschland war und man hat die ganzen Stasi-Akten in der Gauck-Behörde analysiert und über die Sache gesprochen, ich habe gedacht, die haben sich geirrt. Wieso wollen die mich anwerben? Die wissen doch, mit wem ich befreundet bin. Ich habe das gar nicht gedacht, dass man natürlich Freunde und intime Freunde oder sogar Ehepartner oder Eltern oder Geschwister am besten anwirbt, um den größten Schaden anzurichten und um die Leute am allermeisten zu zersetzen, wie die Stasi-Sprache ja in der DDR heißt. Und ich habe damals gedacht, das ist ein Fehler. Die haben sich, wieso wussten die nicht, dass ich mit denen befreundet bin. Aber ich sollte ja, wahrscheinlich sollte ich die bespitzeln und viele andere Leute. Man kannte sich in der Stadt. Also ich kannte Balletttänzer, ich kannte Musiker, ich kannte Sportler, ich kannte Schauspieler. Man kannte sich ja. Also die hätten schon gewusst, wo sie mich hinschicken.
Auf jeden Fall haben sie abgelehnt. Und dann wurden Sie dann nun wirklich drangsaliert dann in der Folge. Ihnen wurde ja auch mit dem Tod gedroht. Ne?
Ja, ich habe abgelehnt, ich musste ablehnen. Ich meine, es war so klar, ich musste gar nichts überlegen. Ich war auch froh. Als die kamen, habe ich gesagt, Gott sei Dank, jetzt fragen Sie mich und jetzt wissen Sie, ich bin dafür nicht zu haben. Die Sache ist geklärt. Also mir war egal, was danach passiert. Für mich war das eine Erleichterung. Ich dachte, jetzt kommt der Typ endlich nicht mehr. Es war ein riesengroßer, massiger Mensch, der dann in der Fabrik 3-4 Mal auftauchte und mich dann ins Büro sperrte und von innen die Tür zumachte. Und danach kamen natürlich die ständigen Verhöre zum Direktor, jeden Morgen. Ich kam in die Fabrik morgens um 6:30 und dann musste ich, schon der Pförtner schickte mich sofort zum Direktor. Und dort wusste ich, dort sitzen wieder die 3 Typen von Gewerkschaft und Personalrat und Jugendamt. Und dass die mich die ganze Zeit dann schikanieren und ich sollte aus der Fabrik verschwinden, mir eine Stelle suchen. Für mich war das klar, jetzt ist gut, jetzt wissen die Bescheid. Und ich meine, ich war so angeekelt vor diesem Regime und vor diesen Funktionären. Man sagt immer Regime, aber das sind Personen. Wenn man in so einem Land lebt, dann hat man die Leute um sich. Dann weiß man, wer wofür zuständig ist. Und das waren unglaubliche Nullen. Die waren brutal, ungebildet, arrogant. Wie die sich auch verhalten haben mit den Arbeitern in der Halle, in den Sitzungen. Das war unerträglich. Und ich habe die so wirklich, ich habe die so verachtet. Also ich wusste, was das Regime ist. Das wusste jeder, es ist eine Diktatur. Ich wusste, mein Vater war in der SS, war ein Nazi. Und ich habe gesagt, mit einer Diktatur darf man sich nicht einlassen. Also das hat mir auch nicht Angst gemacht, dass ich ablehne. Sondern ich glaube, ich wäre verzweifelt und ich hätte das nicht ausgehalten, wenn ich das zugesagt hätte aus Angst. Und wie ich dann aus der Sache wieder herausgekommen wäre, weiß ich nicht. Das war natürlich viel schwieriger, als wenn man gar nicht reingeht. Und dann kam natürlich, wurden die Repressalien natürlich verstärkt, das war mir auch klar. Aber das war selbstverständlich. Man lebt in so einer Situation und man weiß, das kommt jetzt und das kommt jetzt und das ist dein Leben, das ist deine Umgebung und dein Leben. Und ich kannte Arbeiter, die haben geweint, die wurden drangsaliert vom Geheimdienst, als sie wären CIA-Spitzel. Die wussten gar nicht, was das bedeutet. Die kannten das Wort CIA gar nicht. Also völlig aus der Luft gegriffene Beschuldigungen, um Leute zu drangsalieren, um Leute richtig fertig zu machen. Und das war, in einer Fabrik war das sehr übersichtlich. Und insofern, für mich ist überhaupt nichts in Frage gekommen. Und die Folgen waren dann da.
Die Schriftstellerin Hertha Müller, heute im Deutschlandfunk Kultur, wurde in Rumänien, beziehungsweise die Securitate hatte versucht, sie anzuwerben als Spitzel. Sie haben abgelehnt, Frau Müller. Was waren denn die Folgen?
Naja, die Folgen waren, dass ich täglich zum Rapport zum Direktor morgens musste. Und das ging dann so 1,5 Stunden. Und mit Drohungen und Beschimpfungen und Verachtung und also Da ging es von Hure zu Hündin und alles, was man so, wenn sie gerade zivil waren. Und natürlich Verräterin und dass ich das rumänische Volk hasse und alles Mögliche. Also das war ja immer dasselbe Repertoire. Ja, und dann waren natürlich Hausdurchsuchungen. Ich kriegte keine andere Stelle mehr. Ich flog dann raus nach mehreren Monaten. Man hat mir dann das Büro genommen. Also ich kam eines Morgens in die Fabrik und hatte kein Büro mehr.
Also den und dann Arbeitsplatz,
hat man mich, buchstäblich? Den Arbeitsplatz, den Tisch und den Stuhl und wo ich mich hätte aufhalten können. Und ich wusste, ich muss weiter in die Fabrik kommen, denn ich wollte denen nicht den Vorwand geben, dass ich gefehlt habe, dass ich abwesend war. Und die haben natürlich wahrscheinlich gedacht, ich gehe da nach Hause, weil wo soll ich hin? Und dann bin ich zu einer Freundin an den Schreibtisch eine Weile und die durfte mich dann auch nicht mehr ins Büro lassen. Und in meinem Büro saß ein Ingenieur. Und meine ganzen Sachen, Übersetzungswörterbücher, alles lag auf dem Gang. Ja, und dann habe ich mich halt ins Treppenhaus gesetzt. Und dann saß ich zwischen den Etagen und auf der Treppe. Und da mussten die Leute ja vorbeigehen. Die Treppen waren nicht besonders breit. Und dann habe ich mich auf mein Taschentuch gesetzt. Und ich musste auch arbeiten, um zu zeigen, ich bin auch da, ich werde kontrolliert. Ich musste auf den Knien dann diese Beschreibungen der Maschinen übersetzen und habe dann so viel ich konnte.
Und, aber ja, sie sind dann trotzdem rausgeflogen.
Das Schlimme war nur die Einsamkeit, dass alle, die an mir vorbeigegangen sind, so getan hätten, als wäre das normal, dass ich auf der Treppe sitze. Und dass es niemand interessiert hat oder sie wussten es oder vermuteten es und sie hatten Angst, mit mir auch nur einigermaßen freundlich zu sein oder was zu tun zu haben, weil sie dann Angst hatten, sie kommen auch ins Visier. Und es war nur diese eine Freundin, die dann kam, mit der ich dann zu Mittag gegessen habe, die mir mit mir auf der Treppe saß, solange das die Essenszeit war, mittags. Und irgendwann hat man mich rausgeschmissen, ja. In der Zeit musste ich immer erklären, warum ich nicht gehe, warum ich mir keine Stelle suche. Und ich habe dann morgens, wenn ich mit diesen Typen, mit den drei Typen morgens immer dasselbe Gespräch hatte, dann habe ich, um die zu ärgern, gesagt immer, ich möchte in der Fabrik bleiben. Mir gefällt es hier so gut. Ich möchte bis zur Rente bleiben. Und dann sind die natürlich durchgedreht. Aber ich war auch kaputt. Also ich habe, wenn ich allein war, habe ich, vor denen hätte ich nicht geweint, aber wenn ich allein war, habe ich schon geheult. Wenn ich nicht mehr konnte, bin ich auf die Toilette und habe die Tür zugemacht.
Und ich wollte gerade sagen, denn das klingt jetzt hier alles so ein bisschen fast so heiter sportlich, aber Sie sind ja auch tatsächlich ja auch wirklich also bedroht worden, also dass man Sie umbringen würde.
Ja, und dann hat man auch
schon
bei der Anwerbung, bei dem Anwerbungsversuch gesagt, wir schmeißen dich ins Wasser.
Ja.
Und
passierte ja, das wussten Sie ja.
Ja, und das ist natürlich, ich wusste, dass es so viele ungeklärte Suizide in Anführungszeichen gab. Und es gab einen Friedhof, Armenfriedhof hieß der. Und dort wusste man auch, dass dort der Geheimdienst Leute eingescharrt hat, die in den Gefängnissen angeblich gestorben waren. Also das war alles ziemlich makaber. Und ich bin dann auch nicht mehr an den Fluss gegangen. Es gab in der Stadt einen Fluss, einen Kanal, Bega hieß der. Und entlang der Bega konnte man spazieren, war auch ein Café. Da bin ich von da an auch nicht mehr hingegangen. Obwohl, wenn die gewollt hätten, hätten sie mich schon woanders hingebracht. Ich meine, aber man musste das ernst nehmen, ja.
Sie haben mal, ich weiß gar nicht, geschrieben oder gesagt, ich hatte keine Angst mehr, ich gehörte ihr. Ich glaube, ja, war das die Zeit, wo Sie angefangen haben zu schreiben dann?
Ich habe auf der Treppe zwischen den Etagen angefangen zu schreiben. Denn das Schlimmste daran, das habe ich jetzt gar nicht dazu gesagt, das Schlimmste an der Sache damals war ja, dass man auch in der Fabrik dann das Gerücht gestreut hat, dass ich für den Geheimdienst arbeite, um mich zu bestrafen. Also man hat mich verleumdet. Und als dann meine Freundin sagte, sie darf mich nicht mehr an ihren Schreibtisch lassen, weil die Leute aus dem Büro sagen, es war so ein Großraumbüro, ich sei ein Spitzel. Da ist für mich wirklich die Welt zusammengebrochen. Da habe ich gesehen, zu was die imstande sind. Also diese Infamie, mit der habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, die werden mich herumzerren. Aber diese mich dann gerade zu verleumden, weil ich es nicht mache, das war für mich der Höhepunkt der Infamie. Und dann ist eine Angst da, Und dann sind die auch in die Wohnung gekommen, wenn ich nicht zu Hause war, und haben Zeichen hinterlassen, wenn sie Lust hatten. Also, dass das Bild von der Wand auf dem Bett liegt.
Also die reine Machtdemonstration. Ja,
und ich hatte dieses Fuchsfell auf dem Boden liegen, haben sie den Füße von dem Fuchsfell und den Schwanz abgeschnitten und zuletzt den Kopf.
Und wieder rangelegt.
Nur drangelegt. Und wenn ich geputzt habe, habe ich mehrlich gemerkt, es ist so. Und dann, oder nur Stuhl aus der Küche ins Zimmer gebracht, ins Schlafzimmer oder umgekehrt. Also, um zu zeigen, wir sind da und du kannst absolut, es gab keinen Ort, wo man hätte sagen können, hier kann mir nichts passieren. Man war eigentlich ausgeliefert überall. Und das war, wenn der Fahrstuhl ging, abends spät, hat man Angst gehabt, man wird abgeholt. Und dann lebt man halt so. Und das ist die, immer musste man trotzdem die Angst einordnen und sagen, ich will nicht verrückt werden, ich will die Nerven nicht verlieren. Ich habe auch an Suizid gedacht, damals. Und als dann die Todesdrohung vom Geheimdienst kam, war ich davon geheilt. Ich habe gewusst, Suizid niemals. Ich mache nicht denen die Drecksarbeit. Und das war auch normal. Ich meine, alle hatten Angst. Im ganzen Land, das Land funktionierte über die Angst. Und wenn wir heute in Diktaturen schauen, zum Beispiel in die Türkei oder in den Iran, oder das ist da, die Diktaturen funktionieren über die Angst. Und alle Leute haben eine eingebaute Angst, die ist im Körper eingeschlichen und mit der muss man dann umgehen. Mal ist sie einem bewusst, mal ist sie unterschwellig. Es kann immer was passieren. Kriminalisiert werden ist normal. Also es wird ja immer dann instrumentalisiert. Man inszeniert Sachen. Auch bei Hausdurchsuchungen hat man zum Beispiel Devisen, Westdeutsche oder Dollar, in die Bibliothek, in irgendein Buch gelegt. 2 Tage später kommt der Geheimdienst Hausdurchsuchung machen, dann hast du Devisen. Dafür gibt es Gefängnis. Du wusstest gar nicht, dass du das hast. Also es gab keine Realität. Es gab die erfundene Realität und der war man ausgeliefert.
Was mir noch aufgestoßen ist, sind diese ständigen Beschimpfungen als Hure und Flittchen.
Ja, ich war die einzige Frau.
Immer wurde ihnen vorgeworfen, sie haben Gruppensex mit den Freunden, sie würden mit Arabern, wo auch immer die hergekommen sein sollen, ins Bett steigen. Und ich weiß,
ja, also die Araber waren da, das waren Studenten, die waren aus den Diktaturen und die waren in den Studentenheimen. Und das waren unsere Staatsgäste damals. Und der Staat hat für dieses Studium, das die dort absolviert haben in Rumänien, viele Devisen kassiert. Das war eine Devisenquelle für den Staat. Das stimmte natürlich alles, die gab es, aber ich kannte keinen. Und das war natürlich, ich war die einzige Frau in der Gruppe von diesen Aktionsgruppe-Leuten. Und diese Leute, die Verhöre, die Geheimdienstler, die Vernehmer, das waren Machos. Das waren stalinistische Machos. Eine Frau war halt nichts wert, eine Frau war Dreck. Und das haben sie mich auch immer spüren lassen. Bei Männern spielte das keine Rolle. Bei Männern hat man solche Dinge überhaupt nicht zur Sprache gebracht. Und ich musste ständig damit, das waren die Hauptthemen, dass ich angeblich Prostituierte bin. Und sie wussten ja, dass das erfunden ist. Und wenn ich gesagt habe, sie sind den ganzen Tag hinter mir her, sie wissen, dass das nicht stimmt. Ich kenne 8 arabische Studenten und ich kriege das bezahlt, meinen Geschlechtsverkehr mit Naturalien, Kosmetika und Strumpfhosen. Sag ich, sie wissen, dass das nicht stimmt. Sagte, wenn wir wollen, dann kennst du 20. Und wir haben 20 an der Hand, die gegen dich aussagen. Und ich wusste, das stimmt. Und wenn ich einen Prozess gekriegt hätte, der wäre völlig erfunden gewesen und er wäre völlig normal gelaufen, nur er hätte mit der Realität nichts zu tun. Und es gab ja keine Verteidigung oder was damals. Und das war immer meine Angst, dass es einen inszenierten Prozess gibt wegen Devisenhandel, wegen Prostitution, wegen sowas. Nicht, weil ich Texte schreibe oder das andere war ja in der Verfassung garantiert. Wir hatten eine Verfassung, da stand Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Briefgeheimnis, alles in der Verfassung. Das Regime hat seine Verfassung am allermeisten verraten und nicht ich. Und wenn ich das gesagt habe, die Verfassung kannte ja fast niemand. Die Verfassung war wie ein Geheimdokument. Und die haben sie auch behalten, theoretisch, um dann, wenn sie darauf angesprochen worden sind im Ausland, zu sagen, schaut doch unsere Verfassung an. Bei uns gibt es keine Verfolgung. Und das kennen wir ja von Diktatoren bis heute, ne? Dass sie die Freiheit gerade dann fördern, so wie die Chinesen jetzt die Freiheit fördern und die Bildung der Uiguren fördern in Lagern. Oder dass Herr Erdogan noch immer, je weniger Freiheit es gibt, umso öfter drehen sie das Wort um. Ne? Das hat es damals auch gegeben.
Die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller ist weiterhin zu Gast im Deutschlandfunk Kultur und wir beginnen die zweite Stunde unserer Sendung mit Musik aus Rumänien, mit einem Lied von Ada Milea.
Granița în raniță, țara în raniță și gata. M-aș stabili lângă o altă graniță, le-aș scoate din raniță și gata.
Das war ein Lied von der rumänischen Liedermacherin Ada Milea, Granita. Wir haben es für die Schriftstellerin Hertha Müller gespielt, die heute im Deutschlandfunk Kultur zu Gast ist. Sie schätzen diese Liedermacherin sehr, Frau Müller, glaube ich. Ne?
Ja, ich finde, ihre Lieder sind so authentisch und so auch so wichtig. Es ist eine unerhörte Kombination zwischen Poesie und politischem Engagement, das aber immer poetisch aufgelöst wird. Oder Situationen, Lebenssituationen. Das Lied war jetzt, Granica heißt die Grenze. Ne? Und ich würde mein Leben in eine Tasche stecken und die Tasche an eine Grenze und von der Grenze in eine andere Grenze. Und es beschreibt auch so viel Existenz. Ne? Und in Rumänien ist sie auch eine der vielleicht nicht so häufigen, völlig integren Personen. Sie spielt auch in Rumänien für die politische Kultur, für die Zivilität des Landes eine ganz große Rolle und ist bis heute ein sehr bescheidener Mensch und spielt auch nur in kleinen Hallen, obwohl sie Stadien füllen könnte, weil sie es ihr auf die Stimmung und auf die Intimität ankommt und sie macht ihre Musik selbst und die Texte selbst. Also ich finde sie großartig, ja.
Ja, apropos Grenze, Sie haben 1987, Frau Müller, Rumänien verlassen, die Grenze überschritten. Das war ja ähnlich wie in der DDR, man konnte ja nicht einfach ausreisen. Sie mussten einen Ausreiseantrag stellen. Was ist denn, ich nehme mal an, die Schikanen, von denen Sie in der vergangenen Stunde gesprochen haben, haben Sie dazu bewogen? Was ist denn danach passiert, als Sie dann den Ausreiseantrag gestellt hatten?
Bis dann war ja schon allerhand passiert. Bei Verhören wurde mir oft gesagt, ich soll in den kapitalistischen Sumpf gehen, wenn ich das sozialistische Land und das Volk nicht möchte. Es ging ja immer das Volk. Die haben sich ja immer mit dem Volk verwechselt. Ich lese das heutzutage auch sehr oft, zum Beispiel bei Herrn Erdogan, dass das Volk ist er. Und so waren die auch das Volk. Und ich habe immer gesagt, ich möchte nicht gehen. Ich bin hier zu Hause. Es müsste nur einer gehen. Dann könnten alle anderen bleiben und es kann ja nicht immer umgekehrt sein. Und es wurde mir sehr oft suggeriert und nicht nur mir, auch den anderen Leuten aus der Gruppe. Und die waren eigentlich, waren die froh, dass wir endlich mal unsere Ausreise beantragen. Und das haben wir dann auch alle nacheinander gemacht, kurz nacheinander, also es war alles um dieselbe Zeit. Und das war für die eine Erleichterung. Und darum haben sie auch gleich meine Mutter mitgepackt, als ich dann die Ausreise beantragt hatte. Nur wir haben ja die Familienzusammenführung nicht in Anspruch nehmen wollen. Also ich habe gesagt, ich fahre nicht zu einem Onkel.
Also als Rumänien-Deutsche.
Es gab ja diese ständigen Beziehungen, genau. Familienzusammenführungen. Und das hat ja der deutsche Staat auch dieses Kopfgeld bezahlt. Mhm. Es gab so, ich glaube, zwischen 10.000 oder 11.000 Deutsche aus Rumänien kamen pro Jahr. Und da wurde auch, was weiß ich, wie viel, 10.000 oder wie viel D-Mark waren ja damals D-Mark, noch als Kopfgeld bezahlt. In Rumänien musste man nochmal bestechen und insofern, das war auch eine Devisenquelle, der Export der Deutschen. Vorher hatten sie natürlich auch andere exportiert. Die Rumänen hatten auch vorher nach dem Holocaust, nach 1945, die Juden, die noch übrig geblieben waren, die durften auch auswandern. Da wurde genauso, glaube ich, verhandelt und dann kriegten sie auch für die Geld. Und dann waren die Deutschen an der Reihe und viele wollten ja auch weg. Aber ich habe immer darauf bestanden, dass ich habe ja nicht diese ganzen politischen Schwierigkeiten ertragen, um zu sagen, ich gehe zu meinem Onkel. Ich kann in einer Diktatur nicht leben. Und dann haben wir auch die Formulare, die waren nur für Familienzusammenführung, es gab gar keine anderen.
Ach so.
Und die haben wir dann natürlich nicht entsprechend ausgefüllt, weil wir Sachen durchgestrichen haben und hingeschrieben, was ist. Also welche Schikanen gibt es seit 15 Jahren? Das sind die Gründe. Und das war aber unten stand ganz klein gedruckt. Wenn man das Formular nicht der Wahrheit oder den Rubriken entsprechend ausfüllt, wird es ungültig. Also wir haben geglaubt, vielleicht wird das Formular auch ungültig, weil wir ja was ganz anderes reingeschrieben haben. Für das war das Formular gar nicht vorgesehen.
Wie lange mussten Sie dann warten?
Ja, so nach dem Antrag. Ein halbes, dreiviertel Jahr. Und dann waren die Schikanen, gingen halt weiter, wie sie halt waren. Aber das war nichts, es ist nicht damit eingetreten. Das Schikanieren ist nicht mit dem Ausreiseantrag eingetreten. Und dann wollten sie uns loswerden. Und dann haben sie uns so nach und nach, so ein paar Monate versetzt, kamen aus der Gruppe alle in Deutschland an.
Und Sie mit Ihrem damaligen Ehemann und Ihrer Mutter?
Mit Richard Wagner und mit meiner Mutter. Meine Mutter hat man dann ganz kurzfristig mitgepackt. Und meine Mutter wollte gar nicht zuerst. Und dann hat sie gesagt, sie wird sich's überlegen. Und dann hat man auf dem Dorf, wo meine Mutter ja wohnte, hat der Dorfpolizist sie mehrmals zu sich gerufen und hat sie schikaniert. Meine Mutter sprach nicht so gut Rumänisch, hat gar nicht immer verstanden, was der sagt. Aber dann hat er sie den ganzen Tag eingesperrt in ein Büro, in sein Büro und ist weggegangen. Und meine Mutter hat geglaubt, er hat sie vergessen. Und also jedenfalls, um das kurz zu machen, man hat meine Mutter dann so weit schikaniert, dass sie wollte.
Ja, da fällt mir ein, wollten Sie eigentlich, dass Ihre Mutter mitkommt? Denn Ihre Mutter hat ja nun auch in der Zeit, wo Sie von der Securitate schikaniert worden sind, sich nicht wirklich an ihre Seite gestellt. Also als sie ihre Arbeit verloren haben in der Fabrik, hat sie nicht gesagt, mein armes Kind, wie kann ich dir helfen? Sie hat gesagt, das ganze Dorf weiß Bescheid und aus dir wird ja nie was.
Ja, meine Mutter war eine sehr naive Person. Die hatte auch Angst um mich. Die hat ja auch gesagt, ich habe dich großgezogen und eines Tages bist du tot im Graben und warum machst du das? Natürlich war das schrecklich. Aber andererseits, als ich dann keine Arbeit mehr hatte, hat sie mir Geld gegeben und hat mir jede Woche in der Stadt Essen gebracht, dass ich was zu essen habe. Insofern, auf dieser materiellen Seite hat sie sich um mich gekümmert. Auf das andere hat sie nicht, sie war opportunistisch. Das hatte auch mit dem Lager wahrscheinlich zu tun, mit der Dressur, der Angst, die sie 5 Jahre im sowjetischen Lager erlebt hatte. Und in der Angst um mich hat sie sich fast auf die falsche Seite gestellt. Insofern, das ist ein sehr kompliziertes Problem. Und außerdem war sie, ich glaube, sie war so einfach im Kopf. Die hat ja auch gesagt, was wollen sie von dir? Und die hat das gar nicht verstanden. Die hat politisch, die war so ahnungslos, die hat die ganze Problematik nicht verstanden. Und insofern hätte ich nie gesagt, ich nehme sie nicht mit.
Wir sind weiter im Gespräch mit Hertha Müller im Deutschlandfunk Kultur. Frau Müller, und wir waren gerade noch bei dem Punkt gewesen, 1987 Ausreise in den Westen. Und mich würde interessieren, wie haben Sie denn den Westen erlebt? Sie haben von Verelendung gesprochen. Die rumänische Gesellschaft war ja so viel ärmer als die in der DDR oder in Polen.
Ich wusste, dass, ja, dass es eine ganz andere Welt ist, dass man nicht ständig bespitzelt wird, dass man nicht bei jedem Wort, bei jedem Telefonanruf, die ich damals gar nicht machen konnte, ich hatte Angst zu telefonieren, weil ich das noch nicht gewöhnt war. Also, aber auch, wo ich empfunden habe, was ist Freiheit, die ganze Werbung, das Bunte. Ich kam aus einem grauen, einbetonierten, stillstehenden Land. Und mir haben die Augen geschmerzt von den vielen Farben, von der Beweglichkeit dieser Welt, von dem Flirren. Ich empfand das alles als Freiheit. Die vielen Dinge in den Läden, wir hatten ja nicht einmal Grundnahrungsmittel. Ich bin oft ins Restaurant gegangen mit Leuten vom Verlag. Zuerst habe ich geweint, wenn ich gesehen habe, was auf der Speisekarte steht. Ich habe damals begriffen, wie sehr man uns das Leben stiehlt. Um was wir alles betrogen werden, diese Bevölkerung. Und dann ständig mit dem Glück des Volkes und mit solchen Lügen traktiert werden, mit dieser Ideologie. Das war schier unaushaltbar. Und ich fühlte mich frei, weil ich dachte, wenn sie mich hätten umbringen wollen mit diesen Drohungen, wir stecken dich ins Wasser, hätten sie es dort gemacht. Die werden mich doch nicht in den Westen schicken, um dann zuzuschlagen. Andererseits kriegte ich die Warnungen. Ich kriegte immer noch Morddrohungen vom Geheimdienst in Briefen oder am Telefonate. Ich war damals ein Jahr in der Villa Massimo in Rom. Da kamen diese Anrufe. Ich war kaum woanders, es kamen die Anrufe. Und dann habe ich natürlich doch Angst gehabt. Und dann wurde ich auch gewarnt vom Verfassungsschutz, was ich alles nicht soll und wo ich nicht hingehen soll und keine Geschenke annehmen, nichts mit aufs Zimmer nehmen, nie zu Leuten zu Besuch gehen, die ich nicht kenne, niemals im Parterre wohnen. Also das sind so Sachen, die haben mich schon weiter begleitet. Trotzdem habe ich geglaubt, sie wollen vielleicht nur einschüchtern. Und ich hatte schon den Eindruck, ich bin gerettet.
Sie haben dann ja 1987 dann angekommen im Westen, regelmäßig weiter geschrieben, publiziert. Den Roman Herztier habe ich vorhin einmal kurz erwähnt. Ein unglaublich beeindruckender Roman. Ich habe auch selten, ehrlich gesagt, etwas so Trostloses gelesen, aber sehr beeindruckend. Der wurde ja dann auch ein großer internationaler Erfolg, weil er ins Englische übersetzt worden ist. The Land of Green Plums, das Land der grünen Pflaumen, weil die Ich-Erzählerin immer grüne Pflaumen ist.
Und hat dann auch die Polizei.
Die Polizei?
Die Polizisten.
Ach, stimmt, die Wächter. Und Sie als Kind.
Ja, und ich als Kind.
Ja, genau. Und hat dann noch einen sehr gut dotierten International Dublin Literary Award gewonnen. War das für Sie, also oder sagen wir mal, wann war für Sie so der Punkt gekommen, wo Sie gesagt haben, ich bin Schriftstellerin?
Keine Ahnung. Also in Rumänien auf keinen Fall. Da war das, ich habe auch geschrieben, es war immer so nebenbei. Ich war mal Übersetzerin, hätte mich als Übersetzerin für technische Literatur, Bücher bezeichnet, aber ich dachte immer, man ist das, womit man sein Geld verdient, mit dem man das man zum Leben braucht. Und das, hätte ich halt gesagt. Ich habe nur halt gedacht, es funktioniert einigermaßen. Ich habe Glück, ne? Und dass ich halt die Preise schon bekommen hatte, das war ja auch nicht ganz selbstverständlich. Ich kam, als ich hier ankam, war ich in Deutschland einigermaßen schon bekannt. Und das ist ja das passiert ja nicht immer.
Ja, genau, den Rauritzer.
Die anderen Leute, die müssen sich ja, und diesen in Bremen Alexander Schröder Preis gab es, das habe ich einen, nicht den Hauptpreis gekriegt, sondern dann hatte ich den Aspekte-Preis
für das beste Debüt.
Das hat mir auch politisch viel geholfen. Beim PEN haben sich Leute um mich gekümmert schon damals. Das war damals das Allerwichtigste.
Also Sie hatten einige Kontakte auch.
Diese Preise waren existenziell wichtig. Also dass man mit mir nicht mehr machen kann, was man will. Diese ersten Preise, wo ich noch in Rumänien lebte. Und das andere, das kam dann immer so und ich dachte immer, großartig, es ist gut. Ich hangel mich von einem Honorar zum anderen und der Verlag hat meine Manuskripte akzeptiert und es ging halt immer so weiter. Sonst hätte ich ja was anderes machen müssen, wenn ich damit nicht hätte existieren können, auch finanziell, um Miete und zu essen zu zahlen. Und also es hat irgendwie funktioniert, ja. Aber ich habe darüber nicht groß nachgedacht. Das war halt so. Und ich musste auch aus einer inneren Notwendigkeit diese Bücher schreiben, weil ich das alles einigermaßen hinter mir gelassen hatte. Ich meine jetzt räumlich hinter mir, ein bisschen sogar zeitlich gesehen, aber ich habe es im Kopf mitgeschleppt. Und das blieb mir gar nichts anderes übrig, als darüber zu schreiben. Und dann diese toten Freunde, die ich auch habe, ich fühlte mich auch ein bisschen schon verantwortlich, über diese Diktatur zu reden und zu zeigen in einem freien Land, was in einer Diktatur mit Menschen passiert. Was passiert, wenn alles entgleist, wenn die Werte nichts mehr zählen, wenn alles auf den Kopf gestellt ist, was ein Wertesystem ausmacht, wenn das Individuum nichts zählt, sondern der Feind des Kollektivs ist und wenn die Ideologie so überhand nimmt und wenn es nichts mehr anderes gibt. Und ich hätte auch gar nichts anderes machen können. Ich hatte den Kopf nicht frei, etwas anderes zu machen. Ich habe die Bücher auch aus dieser Notwendigkeit herausgeschrieben. Das war nicht Beruf als Schriftsteller, sondern es war einfach, es war mein Zustand und es war meine Selbstverständlichkeit.
Im Deutschlandfunk Kultur, Hertha Müller. Ein wichtiger Mensch in Ihrem Leben wurde der Lyriker Oskar Pastior, auch ein Rumäniendeutscher wie Sie, allerdings ein Siebenbürger Sachse aus Hermannstadt, glaube ich, Sibiu, eine Generation älter als Sie und der eben auch zu denjenigen gehörte, die im Januar 1945 dann verschleppt worden ist in ein sowjetisches Arbeitslager in der Ukraine. 17 Jahre alt war er damals und auch er ist ausgereist nach Deutschland. Sie haben dann mit ihm so eine Art Arbeitsgemeinschaft gegründet und er hat Ihnen von seinen Erlebnissen in diesem Arbeitslager erzählt. Wie ist es denn, waren Sie auch schon vorher an diesem Thema interessiert oder war das etwas, was Sie durch Oskar Pastior erst in den Fokus bekommen haben?
Das Thema gab es immer. Ich meine, ich habe schon in den Niederungen gab es Katharina und die Grassuppe. Also ich habe das immer so als Nebenaspekte in Büchern gehabt und es hat mich immer beschäftigt und ich habe immer gedacht, man müsste mal darüber schreiben. Und meine Mutter hat mir ja immer erzählt, wer schon alles gestorben ist, als sie hier in Berlin war. Und meine Mutter konnte nicht darüber reden. Und dann habe ich mal recherchiert.
Über ihre Zeit im Lager,
in diesem Arbeitslager. Und dann habe ich darüber recherchiert. Dann war ich mehrmals in der Nähe vom Bodensee, war eine Familie, die mit meinen Eltern befreundet waren, die inzwischen auch ausgewandert waren. Und das hat nicht das ergeben, was ich mir erhofft hatte, eben weil die Leute nicht über sich sprechen konnten. Und dann habe ich, das wusste Ernest Wichner, dass ich damit schon mich eine ganze Weile herumtreibe.
Ein weiterer Literat, rumäniendeutscher Übersetzer und Freund von
Oskar Pastior, von dessen Eltern übrigens auch deportiert waren. Und dann habe ich ihm das so gesagt und dann waren wir unterwegs zusammen in Südtirol und auf dem Weg dorthin im Auto habe ich über die Tannen geschimpft und gesagt, die Tannen sind so langweilig und immer gleich und lassen die Schultern hängen und schauen immer gleich aus und andere Bäume sind ständig anders und so. Und warum gerade die Tanne? Und dann hat Pastior sich gewehrt und hat gesagt, dass er im Lager einen kleinen Tannenbaum geknüpft hatte aus grüner Schafwolle an ein kleines Drahtgestell und das stand in der Baracke. Und das war die letzte Verbindung zur Zivilisation und ich habe dann richtig geschluckt und dann sagte ich zu Wichner, das, was Pastior mir erzählt hat jetzt, das ist mehr als alles, was ich bis jetzt recherchiert habe. Solche Dinge bräuchte ich, um über dieses Lager zu schreiben. Und dann habe ich mit ihm halt fast 3 Jahre gearbeitet, ja. Und
wie sah diese Arbeit aus?
Ja, wir haben uns immer getroffen bei ihm, jede Woche, nachmittags bis Mitternacht. Und er hat erzählt, ich habe aufgeschrieben und nach einer Zeit sind wir dann auch in diese Donetsk und Dnepropetrovsk, in die Gegend, wo die Lager, diese Arbeitslager waren, in dieses Kohlebecken, Donetskbecken in der Ukraine gefahren und haben diese Gegend uns angeschaut. Und dadurch, dass er mit war, er konnte mir alles zeigen, obwohl es natürlich nur noch die Fabriken gab, wo er auch gearbeitet hat. Dann habe ich die Landschaft gesehen und den Himmel und die Pflanzen der Steppe und alles, was, also es war schon unglaublich wichtig, dass wir dort gewesen sind. Und dass er mit war und dass man sieht ja nur das, was man weiß. Und je mehr ich von ihm wusste, wir hatten ja damals schon lange daran gearbeitet, ich konnte dann auch schon viele Fragen stellen und er hat die Sachen gezeigt und es war also, er ist ja danach gestorben plötzlich und das Buch war dann noch gar nicht richtig angefangen.
Wollten Sie denn zusammen ein Buch schreiben?
Wir wollen das zusammen schreiben.
Gemeinsam wirklich schreiben.
Und dann wäre das natürlich wahrscheinlich eine Mischung gewesen zwischen, also es hätte wahrscheinlich auch seinen Stil berücksichtigen müssen und es wäre vielleicht auch ein bisschen mehr Sachbuch geworden, ich weiß es nicht. Wir waren ja noch nicht so weit. Ich hatte 4 große Kladen mit Notizen, Zeichnungen, was er mir auch immer aufgezeichnet hat, wenn ich etwas nicht verstanden habe, wie sieht ein Kühlturm aus oder die Kleidung oder das Geschirr oder bevor wir dort waren.
Die Herzschaufel.
Und die Herzschaufel oder die Sachen, die man ja nicht zeigen konnte, die er ja nur aus der Erinnerung beschreiben konnte. Und das war die unglaubliche Substanz, diese persönliche Substanz, die er mir dann geschenkt hatte durch den Besuch. Und dann ist er ja plötzlich gestorben auf der Buchmesse in Frankfurt an einem Herzstillstand. Und ich war mit den ganzen Dingen allein. Und dann habe ich, es waren einzelne Teile schon bearbeitet und die haben wir immer öfter auch durchgearbeitet. Und dann haben wir auch schon hier und da Lesungen gehabt mit fertigen Teilen. Aber als er dann tot war, habe ich 1,5 Jahre konnte ich das gar nicht anfassen, weil ich immer seine Stimme hörte, wie er erzählt. Und ich habe ihn so gerne gehabt, als wir dann so eng beisammen sein mussten. Und es wurde zwischen uns natürlich auch intim, weil er hat mir diese Dinge alle anvertraut. Auch wie fühlt man sich, wenn man keine Würde mehr hat, wenn der Körper kapituliert? Wie ist das in der Einsamkeit? Der Hunger, der nicht auszuhalten, der chronische Hunger. Und diese ganzen Dinge und seine Liebe für Materialien. den Zement und die Kohle und alle Sandarten, wie er das beschrieben hat und wie großartig seine Erinnerung war. Ich hätte ohne diese Beschreibungen die Substanz nicht gehabt, um das Buch zu schreiben. Und dann ist er plötzlich gestorben und ich habe nach anderthalb Jahren gedacht, er hat mit mir so viele Jahre zugebracht. Und jetzt, ich muss es probieren. Ich habe zuerst gedacht, das Projekt ist jetzt zu Ende, er ist nicht mehr da, das sollte so sein. Aber er hatte manchmal auch gesagt, ich gebe dir das, mach du es allein. Es war für ihn natürlich auch, es war eine innere Notwendigkeit, darüber zu sprechen. Und es war aber auch eine Zumutung. Und dieser alte Mensch hat sich wieder allen Sachen stellen müssen, um mir das zu sagen. Wie er das getan hat, das war großartig. Er war glücklich und verzweifelt in einem. Das hat mir auch den Impuls gegeben, den Schub, das alles machen zu müssen, weil er jetzt nicht mehr da ist. Und dann habe ich es halt angefangen und probiert und gedacht, ich brauchte auch lange, um das Wir abzulegen. Und zu sagen, ich bin nicht Oskar Pastör und ich muss jetzt sagen, ich bin ich und ich muss das machen, was ich verantworten kann. Und ich muss das Buch für mich jetzt schreiben und so viel wie möglich reinholen und ihm danken dafür, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat.
Und daraus wurde dann der große Roman Atemschaukel, ja, 2009 erschienen.
Eben, und dann war noch die Sache mit den Frauen. Von Frauen wusste Pastör gar nichts, weil die auch im Lager getrennt wohnen mussten. Er ist homosexuell, es hat ihn auch nicht besonders interessiert. Und er war ein großartiger Typ, er hat so gut ausgesehen, wenn man die Fotos sieht und wie er sich vor den Frauen hüten musste, als die dann ein bisschen besser genährt waren und nicht verstanden, warum er keine Beziehung hat. Weil die Leute haben natürlich nach Beziehungen gesucht. In extremen Situationen ist ja Liebe, ist Gefühl wichtig, das gab Halt. Die Frauen haben sich dann gekümmert um die Männer um die Frauen. Die haben sich natürlich gefunden. Es gab Ehen, die aus dieser Situation hervorgegangen waren. Also all diese Intimitäten und das habe ich ihm dann zu verdanken gehabt. Und er ist natürlich ein Schriftsteller gewesen. Und in der jungen Zeit mit 17 hat er schon eine unglaubliche Beobachtungsgabe und Fantasie gehabt, weil die Herzschaufel, das ist sein Wort. Der Hungerengel ist sein Wort. Bei meiner Mutter ist von sowas überhaupt nicht die Rede. Obwohl er so alt war wie meine Mutter, war er im Kopf so jung. Und ich habe überhaupt keinen Altersunterschied gespürt, wenn wir zusammen waren, weil er so im Kopf so lebendig war und so völlig unkonventionell im Denken und offen. Ich habe ihn so gerne gehabt dann zuletzt. Und dann ist mir ja auch ein sehr, sehr lieber, naher Freund gestorben. Und das Buch war gar nicht so wichtig am Anfang, als er dann tot war. Ich habe so gelitten, dass er nicht mehr da war.
Aber wie gut dann auch Hertha Müller und Oskar Pastör auch darin dann zusammenpassen, in dieser genauen Beobachtungsgabe und in dieser Wortpoesie, nicht Herzschaufel oder Herztier ist von Ihnen oder der Augenhunger.
Wir haben uns sehr gut ergänzt.
Der Hungerengel, genau.
Wir haben uns sehr gut ergänzt und wir haben auch sehr viel, glaube ich, voneinander gelernt. Ich habe auch sehr viel von ihm gelernt und die Verletzlichkeiten waren beiderseits. Ich musste ja immer ins Lager hinein, wenn ich darüber geschrieben habe mit ihm und er musste heraus. Und das war so diese Bewegungen, das hatte sich so eingespielt zwischen uns und es war so, wir waren beide, aber auch dieser alte Mensch, er war nie beleidigt. Also ich fand das immer so großartig, dass er das alles akzeptiert. Ich sagte, Scheißleben, sagt er, will ich nicht. Sag ich, warum nicht? Sagte, es ist mir zu vulgär. Und am nächsten Tag sagte, machen wir. Und dann hatte er in der Nacht gesagt, ich habe darüber nachgedacht. Und das, also auch Sachen, die ihm jetzt, er ist ja eine andere Generation. Und das habe ich so bewundert. Und dass er sich auf all diese Sachen eingelassen hat und immer mitgegangen ist. Und ich habe wirklich auch sehr, sehr viel von ihm gelernt. Ja.
Ich möchte noch mal ein Wort zur Atemschaukel sagen, Frau Müller, weil das ein Buch ist. Es beschreibt ganz präzise diese wirklich brutale Welt, aber zugleich eben auch sehr poetisch. Gerade das Lob von der Germanistin Ruth Klüger für diesen Roman, die den ein außerordentliches Kunstwerk nannte, sie doch vielleicht auch wiederum besonders gefreut haben muss. Denn das ist ja eine Frau, die ja selbst im Lager war, nämlich im KZ Theresienstadt.
Ja, es hat mich sehr gefreut und das war auch selbstverständlich so jemand, ordnet ein, weil er in sein Leben einordnet. Und das Buch wurde ja auch kritisiert, das muss man jetzt auch sagen, also und ganz drastisch kritisiert, besonders von einer Person, das ist ja egal, die mir gerade das vorgeworfen hat, was von Pastor kommt. Also auch gerade das Poetische und die Herzschaufel und den Hungerengel. Als das hätte ich mir da ein romantisches Zeug ausgedacht. Und insofern hat sie dem Internierten das weggenommen und es ihm nicht zugestanden. Es gibt nämlich nicht einen Stil, über Grenzsituationen zu sprechen, sondern oder zu schreiben, sondern es gibt so viele Stile, wie viele Autoren es gibt. Und die Zartheit und die Poesie macht ja nicht das Grausame, das Gruselige ungeschehen, sondern sie verstärkt es. Und das ist mein Verständnis davon. Es gibt kein Gefühlsministerium. Das funktioniert nicht.
Literaturnobelpreis im Jahr 2009, ist jetzt 10 Jahre her. Wir hatten ja jetzt vor kurzem eine doppelte Literaturnobelpreisverleihung. Da war ja so einiges los an Debatten und Diskussionen. Und es ist so um Peter Handke natürlich. Und wenn man jetzt mal zurückblickt, diese 10 Jahre damals, das war, alle waren sich eigentlich einig, alle haben sich gefreut. Sie wirkten auch ganz glücklich. Ist das ein Preis? Manche sagen ja auch, das ist auch eher ein Schock als eine Freude oder eine Last.
Ach, es ist keine Last. Ich glaube, es hängt auch davon ab, wie man damit umgeht. Ich bin nicht ständig Nobelpreisträgerin. Mir fällt das tagelang gar nicht ein. Ich wüsste nicht, warum es mir ständig einfallen soll. Ich werde nur sehr oft danach gefragt und das passiert mir jetzt wieder.
Aber Sie gehen nicht in den Supermarkt und sagen, lassen Sie mich vor, ich bin
Nobelpreisträgerin. Ich gehe nicht Kartoffeln kaufen als Nobelpreisträgerin oder zum Friseur oder steige auch nicht ins Flugzeug oder gehe nicht durch den Park. Ich meine, es ist ein Preis wie jeder andere auch. Etwas besser dotiert, natürlich, großartig. Und ich meine, ich weiß, wie das aussieht. Es gibt eine Liste von Leuten, die da drauf sind und irgendjemand kriegt es und der andere kriegt es nie. Und dann ist man halt unter denen, die es kriegen. Aber dadurch bin ich nicht die Einzige, nicht die Beste, nicht. Das ist alles eine Sache der Jury, ja, der Entscheidungen, wie halt Jurys, ich war auch schon in Jurys, wie Jurys funktionieren und wer sich wodurch, wann, wie durchsetzt. Und das ist alles, das ist alles. Ich weiß das alles und damit kann ich ganz normal umgehen. Und das ist nicht mehr und nicht weniger. Und natürlich ist es ein Glück. Für mich ist es ein Glück gewesen und ich empfinde mich als dieselbe Person, die ich vorher auch war. Und man kommt in Situationen, die äußeren Dinge verändern sich. Weil man irgendwie, ich muss jetzt öfter, wenn ich irgendwo im Ausland bin, mit deutschen Diplomaten essen. Ich war sehr oft in Polen, aber ich musste nicht deutsche Diplomaten sehen. Jetzt passiert sowas. Ich habe Pressekonferenz, das war auch früher nicht, obwohl ich dieselbe Person bin. Also die Aura dieses Preises, die kann ich nicht zähmen. Die kann ich nicht so zähmen, wie ich möchte. Wenn ich das könnte, würde ich es machen, aber ich gehe nicht damit hausieren und ich will das auch nicht ersticken. Ich nehme es hin, es ist so und ich habe Glück gehabt, dass es passiert ist. Ja, das ist alles, das ist nicht mehr und nicht weniger.
Hertha Müller, singen Sie eigentlich manchmal?
Ja, nur aus Spaß. Aber so, ich glaube, als Kind habe ich viel gesungen, ja. Aber ich bin nicht besonders musikalisch. Ich habe als Kind wurde ich mal gequält mit einem Akkordeon und das habe ich nie gelernt, weil ich überhaupt keine Spur von Talent hatte und habe auch nie richtig spielen gelernt und aber auch mit dem Stock, also man auf die Finger klopfen, wenn man nicht richtig und dann funktioniert ja gar nichts.
Ich glaube, das Akkordeon haben Sie irgendwie im Brunnen versenkt.
Das habe ich im Brunnen versenkt, ja, als ich einmal aus so einer Stunde kam und das war, hat mir so gereicht und ich war so unglücklich. Und der Lehrer hat mich dann auch eingesperrt und ist rausgegangen und hat so getan, als hätte er mich vergessen. Es waren so traumatische Sachen. Das Akkordeon musste verschwinden, dass sich mein Leben änderte. Und dann habe ich dafür gesorgt. Ja.
Aber Sie singen, das hatte ich mir fast gedacht. Wir haben ja bisher über viele ernste Dinge gesprochen und auch Ihr Werk ist ja hauptsächlich also Ihre Prosa ernst. Aber es gibt ja eben auch diese wunderbaren Kunstwerke von Ihnen. Sie schreiben nicht Gedichte, Sie kleben Gedichte. Ich habe ja mal den jüngsten Band in der Hand. Im Heimweh ist ein blauer Saal. Also Sie schneiden aus Zeitschriften Wörter aus und kleben die dann auf eine weiße Karte und schaffen so mit der Schere und dem Klebstoff ein Gedicht. Dazu gibt es dann immer noch so ein surreales Bild. Kam ein Wind, so frisch wie Milch, so alt wie Lehm, wurde anschmiegsam und sah mich von innen an. Wie sieht es denn bei Ihnen zu Hause aus? Haben Sie da überall so Kästchen rumliegen, in denen dann die Wörter liegen oder die ausgeschnittenen?
Ich habe sehr viele Kästchen mit ganz schmalen Schubladen, alphabetisch, wo ich meine Wörter drin habe. Und außerdem liegen auf sehr vielen Möbeln Wörter bei mir, weil Wörter expandieren, weil man sehr schnell ausschneidet und langsam wegräumt. Dann wegräumen ist nicht so schön wie ausschneiden. Das ist für mich mittlerweile eine Gewohnheit. Ne? Das ist, und ich habe eine Werkstatt. Ne? Und dann habe ich die Wörter ja, das mit den Schränkchen hat sich ja erst ergeben, als ich schon einen Tisch hatte, einen Wörtertisch, und dann wurden sie staubig. Und dann musste ich sie nach so anderthalb Jahren wegwerfen.
Und dann vergeben alle. Sie ja auch.
Und, dann, und sie werden gelb und sie werden staubig. Und dann musste ich die alle wegwerfen, Tausende. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt weitermache, müssen sie so aufgehoben werden, dass sie nicht mehr außerhalb liegen. Dann habe ich diese Schubladen gekauft, diese Büroschränkchen mit den schmalen Schubladen. Und jetzt habe ich eine große Werkstatt. Und das ist, ich arbeite jetzt, denn jeden Tag arbeite ich in dieser Werkstatt mit den Sachen.
Abends kam die Kuh nach Haus und zog schon im Gehen ihre Flecken aus. Ein paar davon sah man bald im Himmel stehen. Was ich ja schön finde, dass wir sprachen ja vorhin, also einmal über Oskar Pastors Wortschöpfung, aber eben auch über ihre Herztier, Augen, Hunger, Worthunger. Und im Grunde genommen hier bei den Collagen gehen Sie ja auch so vor. Sie schreiben im Vorwort zum Beispiel, dass Sie das Wort Jahrhunderte immer ausschneiden, weil da Hunde drin sind und weil sie dann Sommerhunde zum Beispiel drin machen können.
Ja, das fällt einem ja auf, wenn man aus Silben, ich muss ja viele Wörter zusammensetzen, weil das geht ja nicht nur Zufall. Ich meine, Zufall ist Zufall, das entsteht ja auch dadurch manchmal, dass zwei Wörter zusammenkommen. Wenn ich sie nicht habe, klebe ich sie mir zusammen. Das ist auch diese schöne Vorstellung von Freiheit, dass man kann sich jedes Wort machen, wenn man es nicht hat. Und in diesem Hunde, ich weiß ja, dass ich Hunde manchmal brauchen werde. Und dann sind die Jahrhunderte großartig, weil die Hunde sind klein geschrieben. Wenn ich mal einen Hund, wirklich einen Hund finde, dann ist er mit großen Buchstaben. Aber wenn ich einen zusammengesetzten Hund machen will, zum Beispiel einen Sommerhund oder einen Staubhund, dann brauche ich einen klein geschriebenen Hund. Und dann habe ich, weiß ich, dass es in Jahrhunderten gibt es diesen Hund. Und darum, wenn ich Jahrhunderte, interessiert mich an dem Jahrhundert mehr als das Jahr, interessiert mich der Hund.
Und an der Herzkrankheit, der Herzkran.
Der Herzkran, das ist dann schon fertig. Oder Schlafwandler, gibt es eine Schlafwand.
Sie haben von der Freiheit gesprochen, Frau Müller, die Freiheit, dass Sie sich eben neue Wörter schaffen können. Wenn ich richtig gerechnet habe, dann haben Sie die Hälfte Ihres Lebens ungefähr in Rumänien gelebt, wo Sie die Freiheit so bitter vermisst haben, und die andere Hälfte eben im Westen, in historisch einmaliger Freiheit, in der wir hier alle leben. Aber es scheint ja so zu sein, um zum Schluss unseres Gesprächs doch vielleicht nochmal politisch zu werden, dass viele Menschen das gar nicht mehr zu schätzen wissen. Also viele Menschen ja, die in Ländern leben, in denen die demokratisch sind, in denen die Menschenrechte gelten, ihnen das wenig wert ist. Wir sehen das zum Beispiel ja auch in Deutschland. Eine Partei wie die AfD hat in sehr kurzer Zeit sehr große Erfolge erzielt. Ist das etwas, was Sie beschäftigt, was Sie beunruhigt?
Sehr. Es beschäftigt mich unglaublich, und es ist mir auch, es macht mir nicht Angst, aber es, ich habe nie gedacht, dass das kommt. Also ich hätte vor 20 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass man jetzt über Nazis sprechen muss, Faschisten als Faschisten bezeichnet werden dürfen, dass solche Leute im Parlament sitzen, zum Teil sogar, dass eine Partei diese Art von Hetze betreibt und sich auch dieser Sprache wieder bedient. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und das ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass es ist nicht selbstverständlich. Also Freiheit ist nicht selbstverständlich. Und dass, wenn sich alle Dinge oder zu viele Dinge auf einmal in verschiedenen Bereichen ändern und das außer Acht lassen, dann ist die Freiheit auch nicht mehr vorhanden. Und das ist natürlich vielen Leuten gar nicht bewusst. Auch jungen Leuten ist das oft nicht bewusst. Ne? Und dass man alles, was wir machen, auch auf diese Demokratie prüfen muss, sagen, ist das demokratisch, kann dadurch Demokratie erhalten bleiben, auch wenn wir vom Klimawandel reden. Das ist immer eine Dimension, die kommt mir jetzt auch sehr oft zu wenig ins Gespräch, weil wie funktioniert das? Geht das? Wie kann man wen mitnehmen? Ich bin keine Politikerin, aber die Dinge müssen doch so gemacht werden, dass unser Wertesystem nicht kippt und dass nicht zu viele Leute abdriften. Ich meine, es ist zum Teil ja auch eine Art von ahnungsloser Melancholie. Es ist ja nicht nur in Deutschland. Ich meine, die Populisten sind ja in ganz Europa zugange. In Osteuropa meint man schon wieder, in Westeuropa immer noch und kriegen überall Zulauf. Und es ist ja ein Phänomen, das ja gar nicht so einfach zu analysieren ist, weil die Gründe, die wir in einem Land zum Beispiel vielleicht benennen könnten, die funktionieren dann aber in Frankreich nicht oder in Italien nicht. Das sind gestandene Demokratien und die anderen, die Osteuropäer, hinken nach. Also das ist alles eine sehr komplizierte Materie, ne? Und wenn die Demokratie müde wird, dann wird es gefährlich. Ja. Und das sehen wir ja jetzt. Ja.
Ich würde zum Schluss, Frau Müller, gern noch auf ein Wunder zu sprechen kommen. Ich empfinde es auf jeden Fall so als ein Wunder, nicht nur, dass das Mädchen aus dem Banat, was mal Kühe gehütet hat, dann später in Stockholm den Literaturnobelpreis entgegengenommen hat. Das ist ja schon ein Märchen an sich, sondern ich finde so besonders erstaunlich, wie kommt es, dass jemand wie Sie, Sie sind in so autoritären Strukturen aufgewachsen. Sie haben Ihre Eltern, glaube ich, mal als hündisch untertänig der Macht gegenüber beschrieben, beide, Ihre Mutter wie Ihren Vater. Das ganze Dorf war äußerst autoritär strukturiert, der ganze Staat, in dem Sie groß geworden sind, die gesamte Gesellschaft. Und wie kommt es, dass Sie dann die Courage haben, als dieser Securitate-Mensch Sie anwerben will, zu sagen, ich habe nicht diesen Charakter, und dann auch dabei bleiben und weiter so mutig und eigensinnig agieren? Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, vielleicht gerade, weil ich aus solchen Verhältnissen komme. Ich meine, im Grunde erzieht man sich doch selbst. Ab einem gewissen Alter erzieht man sich selbst und dann ist man auch für sich selbst verantwortlich. Und ich glaube, sehr vieles habe ich auch Leuten zu verdanken, die politisch gedacht haben, und die haben mir Augen geöffnet und Bücher, also das Lesen. Und darum glaube ich, ist Kultur so wichtig. Und Kultur ist wichtiger als alles andere in einer Gesellschaft, weil sie sensibilisiert, weil sie die Augen öffnet, auch über den Wert des Einzelnen. Die Politiker heutzutage lesen, glaube ich, viel zu wenig. Ihr Beruf ist ja Reden und sie bräuchten ein Vokabular, damit nicht jeder immer dasselbe sagt und dass sie immer in diesen Klischees herumstolpern. Sie sind auf Sprache angewiesen. Und wenn sie klug werden, würden sie lesen, damit sie ein Vokabular haben. Und Erziehung kann man nur machen durch Sprache und in den Schulen. Und man kann auch so viel Mathematik pauken, aber wenn in einem Kind das Gefühl nicht mehr wachgehalten wird und die Anteilnahme und die Sensibilität, sich verantwortlich zu fühlen und auch Freiheit, was ist es? Und das, wenn darüber nicht gesprochen wird und wenn es nicht gelebt wird, dann entsteht eine Verrohung. Und Diktaturen sind furchtbar. Also wenn ich heute von der Türkei jeden Tag höre, das bricht mir das Herz. Ich meine, das geht mir anders nahe vielleicht als Leuten, die keine Diktatur erlebt haben. Das ist doch selbstverständlich. Ich habe nichts Besonderes gemacht. Ich habe auch keine besonderen Eigenschaften. Ich habe immer versucht, ich wusste immer, was ich nicht will. Und das ist gar nicht so unwichtig. Man muss manchmal in manchen Situationen, in menschenfeindlichen Situationen, muss man fast immer wissen, was man nicht will. Was man nicht werden will, was man nicht tut, was sich nicht gehört. Man muss auch wissen, was nicht sein darf. Das ist immer diese, das hat sich mir immer gezeigt. Ich habe nichts Besonderes gemacht, es ist so gekommen, ja.
Man muss wissen, was nicht sein darf. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch hier, für das Gespräch, Frau Müller.
Nichts zu danken.